triumphiert jetzt überall. Also auch daher kommt das. Und das heißt, das ist tatsächlich möglicherweise dann auch der letzte Moment, in dem sich das in dieser Form überhaupt noch niederschlagen ließ, mit diesen Mitteln. Also an diesem seidenen Faden hing das letzten Endes. Und ich habe hier mal eine Liste bloß so für die Impression, das ist einfach aus der englischen Wikipedia, die Revolution nach dem Ersten Weltkrieg, so mal weltweit, das sind nicht alle, das ist keine vollständige Liste, aber vielleicht mal so ein paar, die man kennen könnte. Und da sieht man auch schon auf der linken Seite sind halt 6, 7 Punkte Deutschland, also das Revolutionsgeschehen, das hier auch durchaus bis 23 mit dazugezählt wird. Also das, wie gesagt, auch der gesamte Rahmen davon, man könnte auch sagen, dass die Revolution vielleicht sogar daran gescheitert ist, dass sie sich zu siegessicher waren, dass sie eigentlich davon ausgingen, dass keiner mehr noch was dagegen haben könnte, dass das jetzt passiert. Ja, aber es zieht sich dann genau dieser konterrevolutionäre Terror durchs Land. Man ist mit 10.000 Soldaten in Magdeburg, mit 15.000 in Braunschweig, mit 20.000 in Leipzig. Und die letzte große Schlacht kann man das kaum nennen, also auch eher auf dem Level von Massaker, ist dann die Niederschlagung der Räterepublik Bayern. Der erste Angriff wird zwar noch zurückgeschlagen, aber in dem Moment, wo sie dann nach München einmarschieren, ist es eigentlich nur noch finsterster Terror. Und man kann auch sagen, das ist der Moment, wo der Nationalsozialismus gegründet wird, eigentlich genau an dieser Stelle. Vielleicht kurz was zur Räterepublik in Bayern, die wird gerne nur auf München untergebrochen, war aber durchaus was in ganz Bayern in den meisten Städten passiert ist. Es hatte am 7. November 1918 eine Massendemonstration gegeben, an deren Spitze Kurt Eisner von der USPD lief, und man stürzte mit dieser Massendemonstration im Grunde die Monarchie dort und rief den Freistaat Bayern aus, dessen erster Ministerpräsident Eisner auch wurde. Und dann gab es aber im Zuge auch dieser ganzen Massenstreik-Generalstreiksituation im restlichen Land auch nochmal eine Verschärfung, die Ausrufung der Räterepublik Bayern im Frühjahr 1919. Mehr als die Hälfte der Städte in Bayern erklärten sich für die Räterepublik. Man hat es aber auf jeden Fall nicht geschafft, die ländliche Bevölkerung auf seine Seite zu bekommen, und hat im Endeffekt dann auch so eine Art sozialdemokratische Gegenregierung in Bayern, die dann die Reichsregierung anrief, Truppen zu senden, und die schickten sie dann. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir dann einfach schon mehr als 30.000 Leute in dieser Freikorpsarmee, die dort einmarschiert. Sie haben Hakenkreuze auf ihren Fahrzeugen, auf ihren Geschützen als Ausweis der völkischen Ideologie, der sie anhängen. Es sind viele Leute schon direkt dabei, die später im Nazistaat Rang und Namen haben. Himmler, Hess und Röhm sind bei diesem Einmarsch definitiv dabei. Sie beschreiben das eigentlich im Grunde auch alle selber, als wäre das die Gründung ihrer Bewegung gewesen. Was sie dann machen, ist einfach alle, die sie in München antreffen, die ihnen irgendwie vorkommen, als wären das Linke, als wären das Fremde, es werden auch russische Kriegsgefangene niedergemetzelt, einfach alles, was man einem vor die Flinte kommt. Und dann bleiben die dort. Das heißt, die Niederschlagung in Bayern ist schon so früh auch wirklich nachhaltig. Man reißt es wirklich mit Stumpf und Stiel aus und macht sich dort breit. Das heißt, als es dann nach dem Versailler Friedensvertrag dazu kommt, dass die Truppen eigentlich in Deutschland reduziert werden sollen, die paramilitärischen Verbände aufgelöst werden sollen, wird das in Bayern nicht ratifiziert. Bayern schert aus. De facto haben dort diese Militärverbände eigentlich die Staatsgewalt. Die formale Regierung spielt eigentlich keine Rolle. Das ist im Grunde schon deren Freistaat ab diesem Punkt. Man spricht für diese Zeit in der Rückschau von der Ordnungszelle Bayern, also dann sozusagen die Formierungsphase des Nationalsozialismus, diese 5 Jahre bis 1923, wo sie halt auch immer weiter ausgreifen können, auch immer weiter im Rest des Landes schon handlungsfähig werden. Am Ende dann 1923 diesen ersten eigenen Putschversuch starten. So ist München die Hauptstadt der Bewegung geworden, so ist Bayern dieser Breeding Ground geworden. Also das war genau dort, wo sie mit der größten Freikorpsarmee sozusagen die letzte große Hochburg der Revolution zusammengeschlagen haben, erstmal in diesem Moment. So ging das los. Auch alles definitiv Zusammenhänge, die sonst nicht so viel dargestellt werden, leider. Damit ist die Revolution im Rest des Landes aber noch gar nicht vorbei, bricht nochmal mehrfach stark los. Als nächstes Anfang 1920. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo man versucht, die Räte endgültig zu entmachten von Seiten der SPD-geführten Regierung. Das heißt, man versucht, das Betriebsrätegesetz durchzusetzen im Reichstag. Die Idee ist also, die Räte sozusagen nicht mehr als diese Gegenmacht zu akzeptieren, sondern sie auf den Status von lokalen, betrieblichen und den Unternehmern und den Gewerkschaften untergeordneten Mitbestimmungsorganen runterzudrücken. Also das, was wir heute leider bloß haben, das ist genau an dieser Stelle beschlossen worden. Es gab vor dem Reichstag eine Massendemonstration von Zehntausenden von Arbeitern dagegen, die das verhindern wollten. Auf diese Leute wurde dann mit Maschinengewehren von der Sicherheitspolizei das Feuer eröffnet. Es sind mindestens 42 Leute ums Leben gekommen, vermutlich mehr. Das ist so oder so die blutigste Demonstration der deutschen Geschichte. Müsste eigentlich auch was sein, was alle wissen. Normalerweise weiß eigentlich keiner. Und mit diesem Gewaltakt ist eigentlich dieser Status Betriebsräte durchgesetzt worden, den wir bis heute haben. Also so sind damals die Fronten dann eigentlich auch geklärt worden. Unmittelbar danach haben jetzt aber diese konterrevolutionären Truppen, die bisher sozusagen eigentlich, ja, im Grunde nur für die SPD-Regierung gekämpft haben, keine Lust mehr, sich von denen sozusagen nur einspannen zu lassen, und greifen jetzt zum ersten Mal selber nach der Macht. Das ist noch nicht hauptsächlich schon diese Ordnungszelle, aber kommt auch daher, hat auf jeden Fall auch dort ihre militärische Basis in dem Moment schon. Der Kapp-Putsch dann im März 1920. Und in dem Moment schafft es die SPD jetzt plötzlich nochmal so eine richtig große Wendung hinzubekommen. Das heißt, bevor die SPD-Regierung aus der Hauptstadt flüchtet, setzt sie noch einen Generalstreiksaufruf ab. Es ist nicht der einzige, also es gibt auch eine andere Streikkoordination, die nicht SPD ist, die auch jede Menge Leute mobilisieren kann, aber sie machen das auch. Und da sind sie plötzlich wieder bei Proletarier vereinigt euch in diesem Aufruf. Also da können sie plötzlich diese ganze Prosa wieder zum Leben erwecken. Es kommt zum Generalstreik, und das ist vermutlich der größte, den es in diesem Land jemals gegeben hat. Die Schätzungen sind, dass mehr als 10 Millionen Leute sich daran beteiligt haben, dass er fast eine ganze Woche gedauert hat, dass also tatsächlich das Land einfach komplett unregierbar war. Diese Putschregierung musste einfach aufgeben, weil sie nicht mehr handlungsfähig war. Und unmittelbar danach, ja, also der Kern sind 5 Tage, es geht in einigen Gegenden aber schon noch ein bisschen länger. Unmittelbar nachdem das... Unmittelbar nachdem das dann beendet ist, nachdem dieser Putsch offensichtlich nicht erfolgreich war, schickt diese SPD-Regierung die Leute, die sie gerade stürzen wollten, gegen die, die sie ihnen gerade den Arsch gerettet hatten. Das heißt, wirklich unmittelbar danach, es vergehen keine mehr als ein paar Tage, stehen diese Putschtruppen plötzlich ums Ruhrgebiet herum und sollen dort sozusagen diesen Aufstandsherd niederschlagen. Im Ruhrgebiet hatte man die Gelegenheit ergriffen, um nochmal die Gruben zu besetzen und die Sozialisierung zu fordern und sie auch schon durchzusetzen. Es hatte sich eine Rote Ruhrarmee gebildet mit 10.000 Mann unter Waffen, die de facto das ganze Ruhrgebiet militärisch unter Kontrolle hatte. Und dagegen ist die Reichswehr dann aufmarschiert, hat erst tatsächlich auch Schlachten geschlagen. Man hat versucht, die Organisationsstrukturen zu zerstören. Das hat aber nicht gereicht. Das heißt, irgendwann waren alle Funktionäre, derer man habhaft werden konnte, eigentlich verhaftet oder erschossen, andererseits irgendwie ausgeschaltet, und es hörte aber nicht auf. Das heißt, dort war der Grad der Selbstorganisation der Leute in den Bergwerken so hoch, dass es damit einfach noch nicht zu beenden war. Eins der Bücher, die ich vorhin an die Wand geworfen habe, Felix Blum, die Massen sind nicht mehr zu halten gewesen, darum, da geht es genau darum, wie die sich dort selbst organisiert haben, also die informelle Betriebsversammlung vor der Schachtausfahrt, wo sie sich alle trafen, wo sie sich gegenseitig den Rücken schrubben mussten und dann sozusagen dort eigentlich ihre Entscheidungen getroffen haben. Das war also vollkommen irrelevant, was an Organisation formal noch da war. Das ging halt weiter, und das wurde dann am Ende dadurch niedergeschlagen, dass man das Ruhrgebiet de facto eigentlich ausgehungert hat. Es wurde umkreist, belagert und von der Versorgung abgeschnitten, bis die Leute dann tatsächlich irgendwann aufgeben mussten. So hat sich die SPD dafür revanchiert, dass diese Leute ihr gerade vorher erst doch den Arsch gerettet haben. Also diese Turns sind, glaube ich, somit die schlimmsten. Also damit hat sie dann auch nochmal sehr viele Leute verprellt in dem Moment. Das ist auf jeden Fall auch eine Stelle, wo sich nochmal besonders viele Leute von der SPD abwenden dann. Aber damit ist immer noch nicht Schluss. Ich erzähle auch gar nicht alles, wir sind wirklich nur bei den wichtigsten Flashlights, muss ich mir nochmal wiederholen. Es ist eine große Geschichte, die sich im ganzen Land abspielt, die ganze Zeit. Der nächste Schauplatz 1921 ist einer, der in vielen Geschichtsschreibungen nicht wirklich gewürdigt wird, der oft gerne runtergeschrieben wird zu so einer kleinen, fehlgeleiteten, spontanen Aktion der KPD in dem Moment. Das wird dem nicht gerecht. Also es gibt tatsächlich in weiten Teilen des Landes nochmal einfach eine Bestrebung, jetzt trotzdem das fortzuführen. Wir haben jetzt die Situation, dass halt viele der bis dahin existenten Organisationen zerschlagen waren oder zumindest handlungsunfähig waren, dass viele der besten Köpfe wirklich einfach ermordet waren oder verhaftet waren. Und jetzt kommt sozusagen die zweite Welle. Viele der bis dahin noch nicht so relevanten Teile der Klasse, die auch loser organisiert waren, die viel stärker auch anarchistischen, syndikalistischen Organisationen zuneigten, die sich jetzt sozusagen in die Schlacht werfen. Das geht vor allen Dingen in Leuna los, das während des Krieges erst gegründet worden war als Ersatzstofffabrik, chemische Fabrik mit Arbeitskräften, die von überall her zusammengezogen waren, zusammengeworfen waren. Das war definitiv dann auch eine sehr explosive Situation. Dort hat sich dann hauptsächlich so anarchistisches Gedankengut durchgesetzt und man schritt nochmal zur Aktion. Verbündet hat sich das mit den Bergbauleuten aus Mansfeld, aus dem Mansfelder Raum, was auch sehr in der Nähe ist. Der Zündfunke kam aber eigentlich aus dem Vogtland, aus Plauen. Das heißt, der wichtigste Kopf dieses mitteldeutschen Aufstands ist jemand, der zu dem Zeitpunkt eigentlich bei der KPD in Ungnade gefallen war, der vorher mal Mitglied bei ihnen gewesen war. Eine der schillerndsten Figuren überhaupt dieser ganzen Revolutionsgeschichte ist Max Hölz, der tatsächlich jemand war, der im Grunde so wie der junge Stalin einfach so die direkte Aneignung, sofort losgehen, Kapitalisten enteignen, die Bewegungen finanzieren und so weiter, zur Tat schreiten. Diese Fraktion sehr populär und dann eben tatsächlich im März 1921 dann eben auch als einer der wichtigsten Organisatoren in diesem Leuna-Mansfeld-Raum. Der Aufstand fand aber auch noch in anderen Teilen des Landes statt, also auch vor allen Dingen an den Küsten. Rostock ist ein ganz wichtiger Schauplatz, also das ist auch gar nicht so räumlich begrenzt. Das Hauptproblem ist, dass er nicht auf Berlin übergreifen konnte, weil da, wie gesagt, alles mittlerweile restlos zerschlagen war. Damit war er von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt. Die Leute haben es noch einmal versucht. Hier will ich noch mal zwei Dinge zeigen. Das eine ist ein Ausschnitt aus dem Filmtrailer zu der DDR-Darstellung von Max Hölz. Es gibt einfach einen Spielfilm, der heißt Wolz, Leben und Verklärung eines deutschen Anarchisten. Der war beauftragt worden als Film, um ihn eigentlich schon so ein bisschen unmöglich zu machen, als so eine Art tragische Witzfigur eigentlich hinzustellen. Was dabei rausgekommen ist, eigentlich eine krasse Verherrlichung dieser Person, schon mit viel KPD-Geschichtsklitterung, aber wird dem schon gerecht. Ich zeige mal kurz zwei Impressionen aus diesem Trailer, damit man vielleicht mal so einen Eindruck davon bekommt. Einerseits, um wen es da so geht, andererseits aber auch, wie der eben in der DDR durchaus aufgegriffen wurde.
Ich komme eben von Halle runter, sollte ich sagen, vier Mann von uns sitzen in der Rattenburg. Dienstag bringen Sie ins Kreisgericht, wie es aussieht. Jeder 8 Jahre.
Dienstag? Schade. Dienstag wollte ich eigentlich die Siegessäule sprengen.
Dann sprenge ich sie eben erst am Freitag. Und dann noch diese, vielleicht auch nochmal für den volkstümlichen Charakter, den das dann durchaus hatte, auch.
Immer wieder verlangen Zuschauer Filme, die Konflikte der Gegenwart behandeln. Ich glaube, dass dieser Film eine Antwort provozieren kann.
Köpfe aus dem Bauch!
Lebenslänglich.
Und wofür?
Landfriedensbruch und Bandenbildung.
Das ist doch der Wolz!
Klar, Mensch, der Wolz! Komm, steig auf, Bruder! Du fährst vierspännig!
Lebe der Wolz, aufgerannt, der Wolz, du Preußer,
den Wolz, den machen wir zum Reichstagspräsidenten!
Reichstag?
Es gibt Sonderleute!
Die Pest, Bruder, wenn ich in die Luft steig!
Sonder die Pest!
Also, In dieser Schlagung dieses Aufstands kommt also auch sehr viel Militär zum Einsatz, aber es werden auch andere Maßnahmen eingesetzt, die dann später viel auch noch Fortsetzung finden werden. Neben sowas wie Werkschutz überhaupt erstmal bewaffnete Leute in den Betrieben gegen die eigene Belegschaft, die dann erstmal wieder eingeführt werden, gibt es dann vor allen Dingen die technische Nothilfe. Das ist im Grunde einfach eine staatliche bewaffnete Streikbrecherorganisation, die reingefahren wird, wenn bestreikt wird, um die Betriebe trotzdem wieder hochzufahren, und die aber auch bereit sind, Gewalt anzuwenden zu dem Zweck. Dagegen hat man auch wirklich noch keine Mittel. Man muss auch immer damit sich das nochmal in Erinnerung rufen. Mit vielen dieser Dinge waren die Leute zum ersten Mal konfrontiert worden. Das war wirklich auch so ein Schlagabtausch der Möglichkeiten, die Räte gegen all diese neuen konterrevolutionären Strategien. Dieser Aufstand ist in der DDR dann tatsächlich Teil der Folklore geworden, das natürlich immer so ein bisschen zwiespältig war, weil er eben auch niedergeschlagen wurde, weil er für die KPD in dem Moment auch durchaus ein herber Rückschlag war. Sie war zwar nicht die Hauptorganisatorin, hatte das aber schon dolle für sich reklamiert, in Anspruch genommen, und war nach der Niederlage entsprechend halt sehr schwer getroffen davon auch. Trotzdem war das Revolutionsgeschehen, das tatsächlich größtenteils auf dem Gebiet der DDR halt stattgefunden hatte, auf das man also auch so als Lokalgeschichte einfach auch zurückkommen konnte. Und ich will mal noch ein Lied vorspielen, das ich tatsächlich auch noch von früher kenne, im Sinne von, das wurde wirklich in der Schule gesungen. Da geht es um eine der letzten Schlachten des mitteldeutschen Aufstands in Halle, die Schlacht am Galgenberg. Und ja, das spiele ich einfach mal vor. Auch nochmal für, wie das dann aufgegriffen wurde, was man auch für Lehren draus gezogen hat. Diese Schlacht im Galgenberg war halt auch eine Rückzugsschlacht. Also da ging es auch tatsächlich darum, dass auch noch irgendwer übrig bleibt, dass man nicht alle Leute jetzt aufreibt in dieser Abwehrschlacht, dass man noch irgendwie Mittel und Leute zur Verfügung hat für irgendwie weitere Aktionen später mal. Das ist auch ein bisschen das Thema des Liedes.
Arbeitersöhne am Galgenberg schossen die letzten Patronen. Der Feind kam mit Panzern und Artillerie und Landjägerbataillonen. Noch sind wir da, noch können wir schießen. Wir geben die Waffen nicht her. Wir werden weiterleben, unsere rote Fahne heben. Rot am besten geben die Waffen nicht her. Himmel und Erde begruben uns, Donner der weißen Brigaden. Wir deckten den Abzug der Roten Armee bis hinter die Nordbarrikaden. Noch sind wir da, noch können wir schießen. Wir geben die Waffen nicht her. Wir werden weiterleben, unsere rote Fahne heben. Rotarmisten geben die Waffen nicht her. War der Märzwind so stürmisch kalt, als wir am Galgenberg lagen. Maschinengewehre im blutigen Sand, die werden den Kommenden sagen. Noch sind wir da, noch können wir schießen, wir geben die Waffen nicht her. Wir werden weiterleben, unsere rote Fahne heben, Rotarmisten geben die Waffen nicht her. Der einst an den Zelten sitzt, denkt an die Galgenberg-Toten. Vergesst nie, dass sie eure Freiheit beschützt, den Arbeiterheimatoten. Noch sind wir da, noch können wir schießen, wir geben die Waffen nicht her. Wir werden weiterleben, unsere rote Fahne heben, Rotarmisten geben die Waffen nicht her.
Ja, also in dieser Weise ist das dann folkloristisch auch aufgegriffen worden, aber natürlich auch immer so selektiv. Also alles, was sich in irgendeiner Form für die KPD reklamieren ließ, letzten Endes, das tauchte auf. Die anderen Dinge nicht. Über den März 1919 wurde nicht gesprochen. Auch viele andere Dinge wurden so nicht erwähnt. Die KPD war dann auch Anfang 1919 schon viel stärker, als sie zu dem Zeitpunkt kurz nach ihrer Gründung eigentlich war und so weiter. Also diese Darstellungsunterschiede, aber trotzdem wurde halt der Teil schon weitergetragen, auch in dieser populären Form. Ja, und dann komme ich zum Last Gamble, zum letzten Moment dieser Revolution. Wie gesagt, das ist alles nicht vollständig. Es gibt 1923 nochmal einen Krisenschub in Deutschland. Das heißt, die Inflation schlägt jetzt volles Rohr zu. Die ist nicht wegen Versailles, sondern wegen der Kriegskredite vorher. wird aber in dem Moment hauptsächlich von der nationalistischen Propaganda halt in dieser Weise ausgeschlachtet. Das heißt, jetzt sind auch diese konterrevolutionären Truppen als politischer Akteur schon auf dem Platz und sind schon in der Lage, ihre eigenen Leute auch in anderen Teilen des Landes außerhalb von Bayern in die Spur zu schicken. Die versuchen jetzt also daraus so einen nationalen Befreiungskampf gegen die französischen Besatzer zu bauen. Es gibt einige Versuche von linker Seite, sich auf das gleiche Territorium zu bewegen. Die sind aber schon auch eher so Vorstöße. Es ist ein fundamentaler Widerspruch zu aller Programmatik letzten Endes auch. Was dann tatsächlich passiert ist, dass sich im Laufe des Jahres das Ganze wieder in Richtung von Sozialisierung von unten radikalisiert, dass es diese Tendenzen gerade auch im Ruhrgebiet wieder gibt. Und dann gibt es praktisch zwei Dinge, die parallel mehr oder weniger vorbereitet werden. Das ist halt einerseits tatsächlich der Eintritt in die Regierungen von Sachsen und Thüringen. Das heißt, dort werden tatsächlich legal auf dem parlamentarischen Wege Regierungen gewählt, in denen die KPD dann auch vertreten ist. Zu dem Zeitpunkt allerdings nicht mehr unbedingt jetzt darauf aus ist, diese Räte-Selbstorganisation der Arbeitskräfte an die Macht zu bringen, wie noch am Anfang. Jetzt ist das halt schon durchaus diese Partei auf dem Weg in den Leninismus, die halt schon auch eher als Kaderpartei selber an der Stelle dieser Leute die Macht ergreifen will. Also soweit ist das schon anders, aber es geht auf jeden Fall immer noch um die Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Gleichzeitig bereitet man aber auch einen bewaffneten Aufstand vor, weil zu dem Zeitpunkt ist klar, selbst wenn das eine legal gewählte Regierung ist, die da an die Macht kommt, wird man trotzdem die Truppen gegen sie schicken. Und das passiert auch. Tatsächlich wird der Paragraph aus der Weimarer Verfassung aufgerufen, die Reichsexekution, das heißt, die Reichswehr wird gegen einen abtrünnigen Mitgliedsstaat sozusagen des Bundes mobilisiert. Das hatte man gegen Bayern zu keinem Zeitpunkt gemacht, während sich dort diese Ordnungszelle praktisch verselbstständigt hat. Das heißt, es auch gehießen hätte, man hätte die gleichen Leute gegen sich selbst losschicken müssen sozusagen. Gegen Sachsen und Thüringen wird das jetzt zum Einsatz gebracht. Und der Plan war tatsächlich, den Moment dieses Einmarsches zum Startschuss für die Revolution im ganzen Land, zum nächsten Anlauf und zum, wie wir rückblickend wissen, dann letzten Anlauf zu machen. Warum das nicht geklappt hat, ist bis heute noch so ein bisschen umstritten. Es gibt verschiedene Faktoren, die da stark gemacht werden. Einerseits überhaupt schon mal der Verschleiß der revolutionären Kräfte über diese jahrelangen Kämpfe. Das spielt sicherlich fast die Hauptrolle. Es ist kaum noch möglich, so viele Leute zu mobilisieren dadurch. Andererseits geht aber dem Einmarsch der Reichswehr auch schon Terror in Sachsen voraus. Das heißt, es werden auch schon Leute zu Hause einfach verhaftet und teilweise auch umgebracht, bevor die Reichswehr kommt. Das heißt, den kommunistischen Strukturen ist auch so ein bisschen der Kopf abgeschlagen in dem Moment. Die sind in der Form auch nicht handlungsfähig. Be it as it may, damit ist tatsächlich Schluss. Das ist der letzte große Aufstandsversuch. Der einzige Ort, wo er als bewaffneter Aufstand stattfindet, ist Hamburg. So verzweifelt und auf verlorenem Posten, das war es, ist ganz bestimmt eine der erstaunlichsten militärischen Leistungen in Sachen von Aufstand in einer deutschen Großstadt irgendwann mal. Dieser Aufstand ist in der DDR auch durchaus Teil der Folklore und Vermittlung gewesen. Bin mir nicht sicher, inwiefern ihr mit diesen Dingen vertraut seid. Es gibt diese Thälmann-Filme von der DEFA aus den 50er Jahren. Das war schon so ein bisschen die offizielle Hagiografie, also schon Propaganda, aber auch schöne Propaganda durchaus über weite Strecken. Daraus möchte ich jetzt mal kurz den Ausschnitt über den Kern des Hamburger Aufstands zeigen, vielleicht auch nochmal im Sinne von, was aus dieser Geschichte bezogen wurde und dass man hier tatsächlich seine eigenen Bevölkerung staatlicherseits zeigt, wie man so einen Aufstand macht. Also das haben vermutlich nicht viele Regierungen auf der Welt ihrer eigenen Bevölkerung irgendwann mal gezeigt in dieser Form.
Und die Polizei, ja? Höhn? Höhn wird jetzt versuchen, seine Polizei mit der Reichswehr zu vereinigen. Das muss verhindert werden. Kirschan, deine Aufgabe. Zusammen mit den Werftarbeitern lockst du die Polizei in die Arbeiterstraße. Und zwar hier und hier. Dabei wird sich deine Kampfkraft verzehnfachen. Mach's gut, Kirschan. Behalte einen klaren Kopf. Na schon. Ja. Nimm auf alle Fälle einen doppelten Prim.
Nein.
Nicht unüberlegt angreifen.
Nee, nee.
Wir müssen sie hinhalten, bis die Waffen aus Sachsen kommen.
Hans Graut.
Hey, Tschö. Du bleibst hier im Kohlenofen mit 20 Mann. Ihr kommt erst auf den zweiten Pfiff, klar?
Und wer kriegt die Handgranaten?
Tja, wir haben bloß zwei Stück. Die kommen aufs Dach. Die eine kriegt Paul, die andere Walter.
Na, Christian.
Ja.
Das ist aber bannig wenig. Werden wir es denn damit schaffen?
Mensch, Paul, wir sind doch hier nicht am Jungfernstieg. Hier wohnen doch Arbeiter, klar?
Klar. Christian!
Ja?
Reicht für eine Hochbahn! Dann endlich das Zeichen!
Doppelt er das Hecht.
Deutschland so gekämpft wird.
Ja, und in Dresden war den Schluss. Und da war seitdem auch irgendwie immer Schluss. Bis dahin halt, wie gesagt, tatsächlich die ganzen 5 Jahre hindurch wichtiger Schauplatz dieser ganzen Geschichte. Aber auch einer von diesen Orten, die irgendwie unrettbar umgebogen wurden durch die Niederschlagung dieser letzten Erhebung auch nochmal. also diese Filme sind durchaus zu empfehlen, überhaupt zu verstehen, wie die DDR ungefähr funktioniert. Also sie stellt sich da selber sehr gut drin vor, auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht. Einiges ist schön eingefangen und hat immer noch mal dieser Gedanke, welche Regierung zeigt ihrer Bevölkerung solches Zeug. Das Resultat der ganzen Sache war, wie vorhin schon angedeutet, die freie Bahn für die Konterrevolution, für diese Freikorps. Jetzt stand ihnen eigentlich keine organisierte Macht mehr entgegen im Land. Das heißt, ab da geht das auch immer noch weiter. Das hier ist eine Liste von bekannten Freikorps-Mitgliedern. Diese Liste gibt es nur in der englischen Wikipedia. Wer Wikipedia macht, vielleicht mal in der deutschen mal anlegen, wäre sehr sinnvoll. Das heißt, in dieser Form haben wir hier einfach mal deren Namen und danach steht, was später aus denen geworden ist. Und da steht dann, was sie halt in der SS, in der Wehrmacht, in der Partei später waren. Das heißt, es ist eigentlich wie ein Who's Who der Nazi-Elite. Da links unten ist fast die ganze SS-Führung, Heydrich, Himmler und so weiter. Außer Hitler sind hier eigentlich alle schon dabei. Der ist nicht Teil der kämpfenden Truppe, ist aber auch schon Agitator im Auftrag der Reichswehr in Bayern. Da wird auch er eigentlich erst der full-blown Nazi letzten Endes, wo sich seine Anschauung erst abrundet. Und dann haben wir eben auch die Vorgeschichte, die damit reinragt, die Teilnehmer der Niederschlagung der Aufstände in Namibia, der Aufstandsbekämpfung dort. Also diese Kontinuität ist da auf jeden Fall zu sehen. Das wird auch, glaube ich, kaum so rausgestrichen. Ich glaube, der deutsche Wikipedia-Eintrag zu den Freikorps vermengt die auch mit denen aus der Zeit der Befreiungskriege. Also da ist das auch echt ordentlich verwischt, was die eigentlich für eine Rolle spielen. Und so eine systematische Darstellung findet sich da nicht. Also vielleicht wirklich mal ergänzen. Englische Wikipedia, List of Freikorps Members ist, glaube ich, der Artikel. Ja, das schreitet dann weiter fort, bekanntermaßen. Es gibt den Putschversuch, der noch nicht erfolgreich ist. Hitler sitzt im Gefängnis, muss jetzt sein Buch schreiben, der arme Junge. Dann gibt es den nächsten Anlauf 1925, als er aus dem Gefängnis ist, hat er schon überall Heerscharen von Zuhörern bei seinen Veranstaltungen in Hindenburg, wird zum Reichspräsidenten gewählt. Das ist schon der große Rallying Call dieses neuen nationalistischen Deutschland in dem Moment. Das heißt, es ist, wird immer offensichtlicher, dass die Gegenseite es nicht mehr in der Lage ist, zurückzudrängen, auch wenn es durchaus nach wie vor eine relativ starke kommunistische Partei gibt, die ja noch bis 33 durchaus zahlenmäßig stark ist, aber eben auch letztlich das nicht verhindern kann, nicht aufhalten kann. Und dann kommt tatsächlich 1933 diese Konterrevolution an die Macht. Also genau die Leute, die die Revolution niedergeschlagen hatten, übernehmen jetzt die Macht im Land und versuchen einerseits sie auch zu vollenden. Das heißt, also auch alle Überreste von Gewerkschaftsorganisationen, Selbstorganisationen der Arbeitskräfte zu zerschlagen, durch ihre staatlichen Einrichtungen zu ersetzen und natürlich auch genau diese Konterrevolution den ganzen Rest der Welt zu tragen. Das geht, ihr Kampf ist der gegen die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Das heißt, es geht darum, die Urheber sozusagen zu vernichten, denen das anzulasten ist, dass jetzt sozusagen überall die Arbeiter verjudet sind, von der Volksgemeinschaft, von der Nation losgespalten werden, gegen ihre eigenen Leute aufgehetzt werden in diesem Sinn. Das muss zurückgedreht werden. Das ist die ganze Zeit auch dieser Doppelappeal des Nationalsozialismus. Das heißt, einerseits diese brutale Niederschlagung der revolutionären Bewegung, andererseits aber immer der Versuch, den deutschen Arbeiter, wie Hitler das sagt, für die Nation zurückzugewinnen. Das ist eigentlich das Ziel. Kann auch sagen, dass kaum irgendwo auf der Welt, wo das passiert ist, und das ist in den meisten Ländern der Welt passiert, fast überall ist der Faschismus zur Niederschlagung der Arbeiterrevolution zum ersten Mal auf den Plan getreten, aber fast nirgendwo sonst ist das so starkes Mimikry. Man versucht also wirklich mit allen Mitteln als revolutionäre sozialistische Massenbewegung durchzugehen. Es ist die nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei mit einer roten Fahne, die jedes linke Lied nachsingt oder geringfügig umtextet, die weiter "Wir sind des Geistes schwarze Haufen" und so weiter singt. Also man versucht mit allen Mitteln tatsächlich daran auch anzuknüpfen. Ja, und im Nachgang ist diese ganze Geschichte so fast so ein bisschen wie, es ist nie passiert, wenn heute darüber geredet wird, wo die Nazis herkommen, wie es damals anfing und so weiter, sind die Vorstellungen tatsächlich immer von irgendwo besoffenem Pöbel, der irgendwie loszieht, dass das tatsächlich damals beauftragt wurde, dass das ein Regierungsprojekt, eine SPD-Regierung war, diese Leute militärisch zu formieren und auf ihre eigenen Anhänger loszulassen. Das ist so nicht Teil der Erzählung und eben auch die ganzen Verbindungslieder dazwischen sind ähnlich in Vergessenheit geraten. Das hier unten ist tatsächlich die Darstellung aus dem Friedrich-Ebert-Museum in Heidelberg als Fazit, Bilanz der Revolution. Trotz aller Belastungen gelingt es dem Rat der Volksbeauftragten, eine drohende Katastrophe abzuwenden und den Grundstein für die Demokratie zu legen. Das heißt, diese ganze Revolution wird darauf runtergebrochen, jetzt zu sagen, das war praktisch nach 1848 und vor 89 sozusagen die zweite Revolution für die BRD. Das hat halt noch nicht so ganz geklappt. Auch diese ganze Klitterung ist unerträglich. Also die Weimarer Republik war halt eine extrem autoritäre Form von parlamentarischer Demokratie mit jeder Menge Ausnahmegewalt für den Reichspräsidenten, der eigentlich durchaus eine quasi monarchische, diktatorische Position hatte. Ebert selber hat dann auch schon mit Dutzenden von Notverordnungen regiert die ganze Zeit. Also das ist alles ordentlich geklittert auf jeden Fall. Ja, und das werden wir jetzt die nächsten Wochen und Monate dann viel zu hören kriegen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat im Grunde ungefähr diese Linie. Auf der anderen Seite stand der Bolschewismus. Dagegen ging es nicht anders, als sich mit den Freikorps zusammenzutun. Das heißt, um die kopflosen, kindischen, ahnungslosen, unreifen Anhänger der eigenen Partei sozusagen davon abzuhalten, sich dem Bolschewismus an den Hals zu werfen, musste man halt die ersten Nazis auf sie loslassen. Damit muss man wohl rechnen, wenn man das versucht, offensichtlich. Also das ist jetzt ungefähr die Erzählung, die passieren wird. Bin auch gespannt, wie die anderen Erzählungen mittlerweile sich entwickelt haben, wie vielleicht auch die linken Erzählungen jetzt aussehen. Ich weiß nicht, wie die AfD eigentlich im Grunde über den November 1918 redet. Da gibt es auch eher widersprüchliche Signale, auch gerade wenn man guckt, wie das bei Kompakt aussieht oder wie es halt weiter rechts nationalistisch aussieht. Das wäre vielleicht noch was für mehr Aufmerksamkeit auch. Jetzt wäre auf jeden Fall unsere Aufgabe, das sichtbar zu machen. Das ist der Moment, wo es geht. Kaum müsst ihr mal was machen, schon. Naja, egal. Das ist ja die deutsche Theorie. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, also tatsächlich erstmal Sichtbarmachung im Sinne von dieses damalige Geschehen erstmal wieder aufrufen, diese Jahrestage jetzt auch auszunutzen, die nächsten 5 Jahre die ganze Zeit einfach mal stattfinden, um auf Ereignisse aufmerksam zu machen, vielleicht auch gar nicht nur die schönen Sachen, wenn es möglicherweise in Kassel auch sehr viel mehr Furchtbares gibt durch OHL und Freikorpsverbindung und so weiter, das eben auch durchaus sichtbar machen und zeigen, den Leuten erstmal klar machen, dass das alles tatsächlich stattgefunden hat, vielleicht auch Leute unterstützen, die das anderswo tun, Kundgebung, rote Fahne aufs Rathaus machen, die damalige Regierungserklärung vorlesen, ist vielleicht schon mal ganz gut. Ich weiß, wie weit man das Reenactment so treiben kann, ob man Kleidung von damals, Uniformen von damals, Waffen von damals auftragt, keine Ahnung. Bin aber auch unabhängig davon, jetzt von der Sichtbarmachung, auch durchaus dafür, dass man das Ganze mal wieder als Thema auch scharf macht, so für Diskussionen. Es ist halt wirklich das schlagendste Argument dagegen, dass in Deutschland sowas angeblich nicht passieren würde. Und man muss schon irgendwie erstmal klar machen, also 5 Jahre lang haben in diesem Land Millionen von Leuten versucht, was durchzusetzen, was mit allen Mitteln dann verhindert wurde, regierungsseitig. Das ist durchaus eigentlich eher relativ erstaunlich und dass es nach der Niederschlagung dann so furchtbar aussah, ist eine völlig andere Geschichte. Also wenn man diese Vorgeschichte im Kopf hat, ist das auch eine andere Pointe. Es ist danach deswegen so furchtbar geworden, weil es vorher gerade so gut war. Also das kann man durchaus so festhalten. Das ist so auf keinen Fall abgespeichert. Aber auch der andere Punkt, dass es halt einfach oft heißt, das, was Marx und Engels und auch viele andere Leute im 19. Jahrhundert vorhergesagt haben, diese Revolution hätte angeblich nie stattgefunden, die wäre nie passiert. Tatsächlich ist das vermutlich das, was dem am nächsten kommt, was sie da vorhergesagt haben. Es haben sich die Arbeiter ihre eigenen Klassenorganisationen geschaffen und haben auf den Moment gewartet, die Gelegenheit dann versucht zu ergreifen, die Produktionsmittel zu übernehmen, ihre eigenen Klassenorgane zu schaffen, um das durchzusetzen. Das ist ungefähr so weit, wie man das überhaupt voraussagen konnte, tatsächlich eingetreten. Also auch dieses Argument kann da gerne mal vom Tisch. Sie waren nicht vollständig siegreich, aber es heißt ja auch nicht, dass sie gar nichts erreicht hätten. Immerhin hat die Revolution all das trotzdem durchgesetzt, überall, wo dann die Waffenstillstandslinie sozusagen um die Betriebsräte, um den 8-Stunden-Tag herum langläuft, das Frauenwahlrecht und so weiter und so fort. Das ist alles nicht einfach so vom lieben Bürgertum aus Nächstenliebe irgendwann mal den Leuten gegeben worden. Das hat man ja alles auch damit mit erstritten. Also das war sozusagen dann das, wohinter nicht mehr zurückgefallen wurde. Aber ich finde es auch wichtig, das als praktisches Vorbild zu nehmen. Auch deswegen vorhin auf diese Vorgeschichte halt ein bisschen mehr Wert gelegt. Diese soziale Substanz, die da gebildet wurde, das ist im Grunde das, was immer irgendwann Aufstände, Revolution dann auch macht. Das ist der Grund dann dafür, wie erfolgreich, wie durchschlagend sie sind, wie doll sich eben auch die revolutionäre Bewegung selber gegen ihre Führung am Ende möglicherweise durchsetzen kann oder wie lange. Daran würde ich auch anknüpfen wollen, also tatsächlich mal wieder auf diese Ebene von Arbeitskräfte organisieren, tatsächlich das gemeinsame Klasseninteresse mal wieder in den Mittelpunkt rücken, als die Grundlage, die wir ja tatsächlich alle teilen. Also so sehr ich das auch verstehen kann, dass man angesichts der aktuellen Lage auch eher zu drastischeren Maßnahmen vielleicht neigt und lieber irgendwie dann mit dem T34 irgendwo reinfahren würde, keine Ahnung, wie die Fantasien da so aussehen. Es ginge trotzdem wirklich erstmal darum, sich darum zu kümmern, dass mehr Leute sozusagen auf unserer Seite, auf dieser Seite dieses Versuchs organisiert stehen und handlungsfähig sind und was durchsetzen können. Wir können gerade einfach nichts durchsetzen. Wir sind, wenn es heißt, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Wir gehen da eh nicht hin. Wir sind eh nicht bei der Armee. Wir können die Rüstungsindustrie nicht bestreiten. Es ist irrelevant, was wir davon halten. Letzten Endes, wir können es nicht verhindern. Wir können es nicht durchsetzen. Ja, wir sind vielleicht tatsächlich wieder an dieser Stelle, wo dieses Bild damals von den Wobblies, von den Industrial Workers of the World, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, auch schon mal aufgetaucht ist. Man sieht die ganzen anderen Linken, Sozialisten, Anarchisten und so weiter auf die Sterne deuten und der Wobbly zeigt auf die Fabrik und sagt Organize. Also tatsächlich auch gar nicht im Sinne von dagegen. Es ist absolut wichtig, diese ganzen anderen Diskussionen weiterzuführen und das alles weiter auszutragen, aber ohne diese Klassenorganisation bringt das einfach am Ende alles nichts. Klassenkampf ist nicht alles, aber ohne Klassenkampf ist alles nichts. Ich will ganz zum Schluss ein Video aus der Gegenwart zeigen, um das vielleicht mal kurz noch ein bisschen aufzurufen. Es ist ein kurzes Video, zeigt einen Arbeitskampf in Argentinien. Ich weiß nicht, ob ihr die Simpsons-Folge kennt, wo sie das Kraftwerk bestreiken. Da gibt es dann die Szene, wo dann irgendwann Lisa Simpson draußen mit der Gitarre vorm Werkstor sitzt und die anderen sind da mit ihren Schildern und sie singt halt They have the plant, but we have the power. Einer Druckereibesetzung in Buenos Aires haben sie das mal nachempfunden, diese Szene. Und ich will das mal zeigen, weil es also auch sehr schön gemacht ist und auf diesen Arbeitskampf dort verweist, der gerade erst stattgefunden hat. Einen Moment. Und diese Druckerei ist halt die Druckerei von Clarín. Clarín ist so ein bisschen was wie die Bild-Zeitung in Argentinien, also nicht so dumm, aber ähnlich konservativ, auf jeden Fall auch relativ fies. Die wollten die Druckerei zumachen, woanders neu aufmachen, wo die Belegschaft nicht so gut organisiert ist, ein bisschen billiger ist, wo weiter draußen in der Wiescha, wo keiner guckt, wenn man die haut und so weiter. Und die haben das Ding besetzt und dann dieses Video gemacht.
Ya no es un secreto que los gráficos luchan contra el diablo Magneto. Seguiremos día y noche, seguiremos unidos. Somos trabajadores y es nuestro destino. Seguiremos luchando como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero es nuestro el poder.
Ja, dieses Video ist traurig und schön zugleich. Diese Besetzung wurde geräumt. Diese neue Regierung in Argentinien ist noch schlimmer als die davor. Das heißt, da sind dann wirklich 1000 bewaffnete Riot Cops aufgetaucht und haben auf die Leute im Fabrikhof gezielt. Und das war jetzt ein Familienprotest, so keine Familien mehr auf die Straße. Da waren Kinder und sowas dabei. Man hat dann einfach beschlossen, das doch zu räumen. Das ist also tatsächlich einfach die Entscheidung gegen das Blutbad einfach gewesen von Seiten der Besetzenden. Dadurch leider nicht erfolgreich gewesen. Aber vielleicht das Schöne, worauf man mal verweisen kann, dass da links oben, das sind die Fahnen von der Partido Obrero, diese gelb-roten, eine der drei Parteien in dieser Linksfront, die in Argentinien im Parlament sitzt, tatsächlich dadurch so groß und so wichtig geworden sind, dass sie jetzt seit vielen Jahren systematisch einfach Arbeitskämpfe unterstützen und von dieser Plattform aus auch lauter andere Kämpfe mit unterstützen können. Die machen Wahlkampf für das Ende der Lohnarbeit, die sind dafür, dass die Leute die Betriebe übernehmen, überall, die sitzen tatsächlich im Parlament, die sind überall bekannt. Jeder in Argentinien weiß, wenn er einen Arbeitskampf auszufechten hat, wo die Gewerkschaft normalerweise eben einfach nicht auf seiner Seite ist, dann kann er sich an diese Leute wenden, die haben Anwälte, die können das sichtbar machen, die können das im Parlament auf den Tisch bringen. Das geht tatsächlich, das kann man tatsächlich tun. Das ist vielleicht wirklich eines der besten organisatorischen Vorbilder, die ich gerade kenne. Die sind auch im Laufe ihrer Zeit von irgendwann mal noch so trotzkistische Unisekte zu ganz schön syndikalistisch-anarchistischen Massenorganisation geworden. Also formal ist das immer noch, steht immer noch Trotzki oben drüber, aber es ist eher Los Obreros sin Patron sozusagen eigentlich die, die Parode. Vielleicht mal so der Verweis, das kann man also nach wie vor tun. Und ja, zum Schluss einfach mal so ein kleines Bild von der Klasse, die immer so wenig auftaucht die ganze Zeit. Das sind im Moment weit mehr als 7 Milliarden Leute auf der ganzen Welt, die alle davon leben, dass irgendjemand in der Familie seine Arbeitskraft verkauft kriegt. Dieses Interesse teilen alle, dieser Lebensunterhalt, den sie da versuchen mit zu bestreiten, das ist für die anderen Leute, denen die Produktionsmittel gehören, sind das die Kosten, die man halt drücken muss. Das ist eigentlich schon der ganze Klassenkonflikt. Komplizierter ist das ja gar nicht. Und das geteilte Interesse heißt auch, diese ganzen Arbeitskräfte auf der ganzen Welt können ihre Lage am besten dadurch verbessern, am meisten verbessern, wenn sie sich zu möglichst vielen zusammentun, möglichst egalitär, möglichst inklusiv, das hat immer die größte Wucht, möglichst egalitär, auch einfach, weil weniger erpressbar, je mehr Leute tatsächlich aktiv daran beteiligt sind, desto weniger bringt das einen davon, umzubringen oder zu bestechen oder was auch immer. Ja, und wenn sie dabei schon mal sind, sich zu so vielen zusammenzutun, dann kommen auch diese Ideen auf von, eigentlich schmeißen wir den Laden sowieso schon selber, wir erfinden ja alles, wir bauen alles, wir basteln alles, wir kümmern uns umeinander, wir verwalten die ganze Scheiße. Wir brauchen eigentlich keine Herrschaft, kein Kapital, dafür ist überhaupt nicht nötig. Letzten Endes bei jeder Betriebsbesetzung wird das sofort sichtbar, eigentlich auch für die Leute handgreiflich. Daher kommt diese Erkenntnis letzten Endes auch. Das heißt, das würde ich schon tatsächlich für die, für den überhaupt wahrscheinlichen Weg darin halten, dass das irgendwann noch was wird und dass alle kriegen, was sie brauchen. Ja, danke schön.